Audiobeitrag für die Lehrveranstaltung Wissenschaftskommunikation im Rahmen des Erweiterungsstudiums Medizinische Forschung. Mein Name ist Lisa Jerney, ich bin Studentin der Medizinischen Universität Graz und studiere auch im Erweiterungsstudium Medizinische Forschung. Herr Assistenzprofessor Dr. Dengler, Sie sind Gruppenleiter einer Grundlagenforschungsgruppe an der Abteilung für Onkologie an der MedUni Graz und sehr an genetischer Grundlagenforschung interessiert. Was hat Sie ganz allgemein dazu bewogen, in der Onkologie zu forschen?
In die onkologische Forschung kam ich eher indirekt. Also ich habe Biologie studiert und habe mich immer fasziniert, die Grundprozesse in einer Zelle. Was bringt eine Zelle zum Überleben? Wodurch stirbt eine Zelle? Das hat mich immer fasziniert. Was sind die molekularen Hintergründe dieser Prozesse? Es war dann eigentlich Zufall, dass ich mit einem Praktikum in der Abteilung Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart das erste Mal mit der onkologischen Forschung in Verbindung kam. Das hat mich fasziniert, dass all diese Prozesse, die über Leben und Tod einer Zelle entscheiden oder die Sachen in der Zelle regulieren, alle zum Wachstum von Krebs beitragen kann. Wie dieses dereguliert ist in vielen Krebszellen, hat mich einfach total fasziniert. Und seitdem bin ich immer der Krebsforschung treu geblieben und bin jetzt fast 15 Jahre in der Krebsforschung.
Es wird doch sicher immer mehr an Gewichtung zunehmen, weil Menschen ja immer älter werden. Und je älter man ist, desto mehr Wahrscheinlichkeiten kann man anhäufen, um einfach Dysregulation in der Zelle zu erwerben.
Genau, Krebs ist immer eine Krankheit des Alters. Entsteht durch Mutationen in unserer DNA, die natürlich angehäuft werden, je älter man wird. Deswegen werden die Population, also die Weltpopulation wird älter, deswegen wird es noch mehr Krebserkrankungen geben und es ist ein signifikantes Problem für die Gesundheitssysteme auch. Und obwohl sich die Krebstherapie in den letzten Jahren extrem verbessert hat, wir haben viel mehr Optionen, sogenannten zielgerichteter Therapie, dass man einfach erst schaut, was für Mutationen hat der Patient und dann dementsprechend entscheidet, wie der Patient behandelt wird. Es gibt extrem viele Optionen in die Richtung, aber es gibt auch immer noch viele Resistenzen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass weiter geforscht wird, dass wir die Patienten noch besser behandeln können. Und deswegen machen wir unsere Forschung jeden Tag.
Es gibt ja auch viele neue Entwicklungen. Erst 2020 wurde der Chemie-Nobelpreis für die Weiterentwicklung der CRISPR-Cas9-Genschere verliehen. Sogar in den Boulevardmedien hat die CRISPR-Methode für Schlagzeilen gesorgt, als ein Mann dieses Jahr in den USA ein Schweineherz transplantiert wurde, welches genetisch verändert wurde, um die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßung zu senken. Manch einer scherzt schon über CRISPR everywhere, über die Tatsache, dass diese Methode auch in der Agrarwirtschaft Einzug gefunden hat. Was genau macht diese Genschere so nützlich in Forschung und Wirtschaft?
CRISPR als Genschere finde ich ein unglaubliches Tool, wenn man sich so überlegt, wo das denn herkommt. CRISPR ist eigentlich ein Immunsystem von Bakterien gegenüber Viren. Wissenschaftler haben es so modifiziert, dass wir es für unsere Forschung einsetzen können. Das finde ich unglaublich spannend, wenn man sich überlegt, wo es herkommt. Man nutzt quasi Sachen, die durch die Evolution entstanden sind und wir nutzen sie jetzt für unsere Forschung. Warum es so nützlich ist, CRISPR, ist, dass man extrem schnell und wirklich sehr zielgerichtet, also sehr effektiv Gene manipulieren kann. Also wie die Genschere-Bezeichnung schon ausdrückt, man kann Gene quasi schneiden und so inaktiv machen. Und wenn man sich überlegt, in der Onkologie oder in Grundlagenforschung, wie schon erwähnt, sind viele, man sieht in Patienten einige immer wieder wiederkehrende Mutationen, die Funktion geht durch die des Gens geht durch die Mutation verloren. Aber oft weiß man einfach nicht, was ist die Funktion von dieser Mutation im Patienten. Mit der Genschere, mit CRISPR, können wir das extrem schnell auch im Labor modellieren und untersuchen, was zum Beispiel eine bestimmte Mutation im Patienten macht. Und von dem her sind wir mit der neuen Technologie, können wir verstehen einfach, was im Patienten passiert und auch modellieren. Und durch das Modellieren gibt es dann, was wir hier im Labor modellieren, können wir dann natürlich auch versuchen, wie kann man diese bestimmten Mutationen dann angreifen, wenn man Richtung Therapie jetzt mal weiterdenkt. Für die Wirtschaft, ja, CRISPR ist immer Gentherapie in der Wirtschaft oder zum Beispiel auch in der Agrarwirtschaft, das ist natürlich immer so ein Streitthema. Aber wenn man jetzt gerade überlegt mit der Welterwärmung, das Klima ändert sich, wird es auch viele Hungersnöte auf der ganzen Welt geben. Und wenn man zum Beispiel in der Agrarwirtschaft einfach Pflanzen oder Früchte resistenter machen kann, glaube ich, kann es auch extrem wichtig werden in der Zukunft, dass man zum Beispiel Hungersnöte verhindern kann.
Und doch hat es immer so einen negativen Beigeschmack, doch in weiten Teilen der Bevölkerung, denke ich, wenn man erwähnt, dass etwas genetisch modifiziert wurde. Diese Angst davor scheint tief verwurzelt zu sein.
Ja, kann man nachvollziehen. Ich meine, unsere Gene sind das, was uns definieren. Und mit dem Genom herumzuspielen kann natürlich auch schwere Folgen haben. Aber ich denke, dass es alles Abläufe sind, die streng kontrolliert sind, vor allem in der Agrarwirtschaft. Wenn man jetzt CRISPR zum Beispiel einsetzt in der Medizin, ist es natürlich, muss es einen Vorteil für den Patienten haben.
Letzten Juni haben Sie den ersten CRISPR-Screen in Graz durchgeführt, um Resistenzen von Adenokarzinomen der Lunge gegen einen selektiven MCL1-Inhibitor zu erforschen. Können Sie kurz beschreiben, wie ein CRISPR-Screen abläuft?
CRISPR setzen wir oft ein, um individuell Gene zu verändern oder quasi zu beschädigen, sodass sie nicht mehr funktionell sind in der Zelle. So quasi einen Knockout von Genen machen, um zu schauen, was die Funktion des Gens ist. Bei einem CRISPR-Screen macht man das nun für alle Gene im ganzen Genom. Das heißt, wir versuchen in einer großen Population von Zellen gleichzeitig in jeder Zelle verschiedene Gene zu modulieren und dass wir am Ende einen großen Pool an Zellen haben, die alle individuell ein anderes Gen verändert haben oder verloren haben. Und dann versuchen wir herauszufinden, welche dieser individuelle Verlust von einem spezifischen Gen, ob dies einer Zelle einen Nachteil bringt. In dem Fall, was wir gemacht haben, würde man dann eine Therapie auf die Zellen geben und schauen, was ist dann letal für die Zellen, wenn sie ein Gen verlieren, oder was macht die Zellen resistent gegenüber dieser Therapie. Man schaut also nicht individuell auf Gene of Interest, also man macht jetzt ganz, wie sagt man, so unbiased, also ohne vorher nachzudenken, welches Gen könnte jetzt hier eine wichtige Rolle spielen, sondern man lässt einfach mal die Frage offen und guckt sich einfach das ganze Genom an.
Und welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen traten dabei auf, so ein doch eher großes Projekt zum ersten Mal an der MedUni Graz umzusetzen?
Also Schwierigkeiten gab es natürlich. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es eigentlich gut funktioniert. Ich glaube, man muss es einfach mal angehen. Auf dem Weg gibt es immer ein paar Probleme einfach zu lösen. Es hört sich kompliziert an und ist auch mit viel Arbeit verbunden. Aber ich glaube, wenn man es nicht macht, weiß man nie, ob man es auch machen kann. Wichtig ist auch, dass man ein gutes Team dahinter hat. Man braucht verschiedene Expertisen, zum Beispiel Leute im Labor, die Experimente machen, Leute, die am Ende dann die Daten auswerten können. Man braucht eine gute Sequencing-Facility zum Beispiel. Und das ist alles in Graz vorhanden. Ich glaube, das Wichtigste war einfach, alle Leute zusammenzubringen und alle Tools aufzustellen, dass man das einfach mal durchführen kann. Und ich finde, dass Graz extrem gut aufgestellt ist, um das zu machen. Aber ich glaube, am Ende war es erfolgreich und wir haben alle dazugelernt. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Screens.
Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn die nächsten Schritte, wenn Sie die Ergebnisse des ersten Screens haben?
Das ist natürlich, die nächsten Schritte wäre die Validierung. Wir hoffen natürlich, dass wir durch diese Screens, wie in dem Fall, was wir jetzt gemacht haben, zum Beispiel Co-Sensitivitäten herauszufinden, wie kann man zum Beispiel hier das Lungen-Adenokarzinom, an dem wir arbeiten, auf bestimmte Therapieformen sensitivieren. Und durch diese Screens sind natürlich diese Hits, die man im Screens rauskriegt, man ist ja, dass man Kandidaten quasi identifiziert, die muss man natürlich dann individuell validieren und das wären die nächsten Schritte. Und dann natürlich unabhängig in einem zweiten Screen auch dann validieren. Man versucht es natürlich so zu designen, die CRISPR-Screens, dass man Positivkontrollen drin hat, dass man weiß, es hat funktioniert. zum Beispiel Gene, die man genau weiß, wenn man die verliert, werden die Zellen sensitiver. Und dann sucht man nach ähnlichen Genen, die das auch machen. Ich finde es unglaublich gut, um einfach offen an Fragestellungen ranzugehen und nicht immer 10 verschiedene Gene anzuschauen, weil man schon immer dran gearbeitet hat, sondern einfach mal den Horizont erweitern und einfach so, okay, lass uns das ganze Genom anschauen.
Und in welchem Zeitrahmen werden CRISPR-Screens durchgeführt?
Realistisch mit Analyse sind wahrscheinlich so 3 Monate.
Und kann man mehrere parallel machen?
Man kann auch mehrere parallel machen. Wir haben auch verschiedene Sachen etabliert, nicht nur, dass man die einzelnen Gene ausnocken kann, sodass die verloren gehen, sondern auch, dass man zum Beispiel überexprimieren kann. Weil in Tumoren sieht man auch oft, dass Gene hochreguliert werden und dass das dann zu Resistenzen zum Beispiel führt oder zum Tumorwachstum beiträgt.
Sie haben, bevor Sie nach Graz gekommen sind, als Postdoc-Fellow lange Zeit in Melbourne am Walter and Eliza Hall Institute geforscht. Welche Unterschiede und Parallelen sehen Sie denn zwischen Graz, der zweitgrößten österreichischen Stadt, und Melbourne, der zweitgrößten australischen Stadt?
Der größte Unterschied ist das Wetter. Obwohl das Wetter nicht so schlecht ist in Graz. Melbourne hat doch schon ein anderes Klima. An sich muss ich sagen, Graz und Melbourne haben einen ähnlichen Flair sogar. Und von der Forschung her hat Graz auch alles, was man braucht. Also natürlich sind die Institute unterschiedlich. Hier an der medizinischen Universität in Melbourne war ich eher an einem Grundlagenwissenschaftsinstitut. Das ist natürlich ein bisschen anders und deswegen habe ich den Schritt auch gemacht, weil ich hier die Nähe zur Klinik sehr faszinierend finde. Also ich finde Graz da einen unglaublichen Standard, was man nicht oft findet in Europa oder auf der ganzen Welt, wo man so nah als Grundlagenforscher an der Klinik arbeiten kann, mit Zugang zu Primärmaterial. Graz hat eine der größten Biobanken in Europa. Also das finde ich echt sehr spannend. Einzigartig ist, dass man hier wirklich sehr eng mit Klinikern zusammenarbeiten kann. Ein Beispiel hier zum Beispiel aus dem Mammakarzinom. Wir sehen Mutationen in Patienten, die auf einer bestimmten Therapie sind hier in der Klinik. Wir versuchen die nun hier im Labor zu modellieren und schauen, Resistenzen, die quasi eine Therapie Resistenz verursachen, Mutationen, die eine Resistenz für eine Therapie verursachen, wie kann man die Zellen wieder sensitiv machen. Und dann würden wir natürlich wieder diese Information zurück an die Klinik geben und hoffen, dass die Therapie dann angepasst werden kann.
Eine abschließende Frage habe ich noch. Manch MedizinstudentIn überlegt vielleicht, beruflich in der Forschung und Wissenschaft tätig zu sein. Welche Ratschläge würden Sie jungen KollegInnen mit auf den Weg geben?
Wenn man in diese Richtung gehen will, glaube ich, dass es wichtig ist für Medizinstudenten und StudentInnen, relativ früh vielleicht mal sich anzuschauen, ob die Grundlagenforschung was für einen wäre. Und da finde ich hier in Graz diese Option des Erweiterungsstudiums medizinische Forschung extrem spannendes Programm. Ich freue mich immer, Medizinstudenten wirklich auch die andere Seite zu zeigen, die Biologen, die Grundlagenforschung. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach früh sich zu überlegen, macht es Sinn, dann kann man sein Studium auch ein bisschen in die Richtung auslegen. Vielleicht die Diplomarbeit eher in einem Grundlageninstitut zu machen, anstatt in einem klinischen Institut. Man muss einfach, glaube ich, für sich rausfinden, ob es für einen was ist. Und je früher, desto besser, glaube ich.
Danke für diese Hinweise und die Beschreibung des ersten CRISPR-Screens in Graz. Und vielen Dank für die Zeit und das Interview.
Sehr gerne, danke.